Ich freue mich über dein Wort, wie einer, der große Beute findet. Das haben wir hier mal in der Versammlung auswendig gelernt und einige oder die meisten, denke ich, können das noch, weil das ist ein sehr einfacher Satz, der uns in den, ja, der hängen bleibt im Kopf. Der Vers hat drei Teile. Wer? Ich freue mich. Über was? Über dein Wort. Den Liebesbrief, den wir heute schon auch vorgestellt bekommen haben. Gottes Wort. Und wie? Wie einer, der große Beute findet. Wer möchte es mal sagen? Ja, super. Also im Kopf kann man das haben, aber haben wir das auch im Herzen? Oder einen anderen Vers aus dem gleichen Psalm. Dort heißt es, dein Wort ist meines Fußes Leuchte, ein Licht auf meinem Weg. Ist eigentlich auch einfach, gell? Bloß ob wir den Vers dann auch verinnerlicht haben, Gottes Wort verinnerlicht haben, dass wir auch denn im Leben ausdrücken, das ist noch die andere Frage, auch bei mir, ja. Kann ich morgens aus dem Haus gehen, ohne das Wort als meines Fußes Leuchte und mein Licht auf dem Weg parat zu haben? Natürlich kann ich das. Soll ich das? Natürlich nicht. Kann ich in die Nachtschicht gehen, ohne zu beten, Herr, bewahre meinen Finger vor dem gefährlichen Klick, wenn's mir gerade langweilig ist? Weil ich glaub, dass dein Wort meines Fußes Leuchte ist, ein Licht auf meinem Weg. Ich möchte mit euch heute das Vermächtnis des Petrus anschauen, aus seinem ersten Brief. Und ich wünsche mir, dass dieses Wort dir so ins Herz geht, dieses Vermächtnis des Petrus, Gottes Wort, dass du dich drüber freust, wie einer, der große Beute macht. Stell dir vor, du hast auf dem Weg hierher in die Versammlung ein Tausender gefunden, 1000 Euro Schein. Ich nenne mal eine realistische Größe. Wie einer, der große Beute findet, dann bleibt dir diese Freude nicht in den 2 Stunden erhalten, die du hier verbringst. Sondern dann geht diese Freude mit in die neue Woche. Und so wünsche ich mir, dass dieses Wort mir und dir auch solche Freude erweckt. Bevor wir in den ersten Petrusbrief gehen, noch einen kurzen Rückblick auf das Vermächtnis, auf das Testament Jesu. Das habe ich in 2 Teilen euch mal nahe bringen wollen. Und ich mache eine kurze Erinnerung. Drei Dinge, die Jesus in seinem Vermächtnis in den Kapiteln Johannes 13 und 14 hervorhebt. Nämlich erstens sein Gesetz. Das Gesetz Christi, das da lautet, liebet einander. Und das hat er gemacht, das hat er gegeben, als er den Jüngern vorher die Füße gewaschen hat. Und Petrus aufgestanden ist und gesagt hat, nein, Herr, das widerfahre mir nicht, dass du mir die Füße wäschst. Das zweite war, dass er eine große Verheißung gab seinen Jüngern, dass sie größere Werke tun würden, wenn er zurück zum Vater in den Himmel gehen wird. Und das mit seiner Verheißung verbunden, denn alles, was ihr in meinem Namen bitten werdet, das will ich tun. Und dann hat er ihnen drittens noch etwas versprochen, nämlich den Heiligen Geist. Den Beistand, den Tröster, den Leiter in die Wahrheit, denen, der in ihnen wohnen wird. Und Petrus hat das erlebt. Und das lesen wir in der Apostelgeschichte 2 an Pfingsten, als dieser Heilige Geist gesandt wurde und nicht auf Petrus war, sondern in Petrus kam und in jeden dieser circa 3000 Seelen, die sich bekehrt haben, die geglaubt haben, dass Jesus Christus der Herr ihr Retter sein will. Und jetzt gehen wir in den Petrusbrief. Jesus führte in den neuen Bund ein, der in Kraft trat, als er am Kreuz von Golgatha starb. Und Petrus schreibt seinen Brief, den ersten, ungefähr 62, 63 nach Christus. Circa 30 Jahre, nachdem er das erlebt hat, was an Pfingsten passiert ist. Und als er das erlebt hat, dass er größere Werke in Bezug auf Gemeindebau tun wird, wie Jesus getan hat. Und dieser Brief, dieses Wort Gottes gilt nicht nur den Jüngern damals. Dieser Brief gilt denen in den Gemeinden in Kleinasien, an denen er gerichtet ist, und er gilt uns 1960 Jahre später. Und wir gehen in das erste Kapitel. Ich kann nur 4 Wahrheiten heute Morgen herausgreifen aus diesem Brief. Und wir gehen in das erste Kapitel und lesen dort gleich am Anfang: Die lebendige Hoffnung von der lebendigen Hoffnung, die denen gegeben ist, die Jesus kennen als Herrn und Heiland. Nämlich 1. Petrus 1, die Verse 3 bis 8. Gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgrund seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten. Zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverwelklichen Erbe, das im Himmel aufbewahrt wird für uns, die wir in der Kraft Gottes bewahrt werden durch den Glauben zu dem Heil, das bereit ist, offenbar zu werden in der letzten Zeit. Dann werdet ihr jubeln, die ihr jetzt eine kurze Zeit, wenn es sein muss, traurig seid, in mancherlei Anfechtung, damit die Bewährung eures Glaubens, der viel kostbarer ist als das vergängliche Gold, das durchs Feuer erprobt wird, Lob, Ehre und Herrlichkeit zur Folge habe bei der Offenbarung Jesu Christi. Ihn liebt ihr, obgleich ihr ihn nicht gesehen habt. An ihn glaubt ihr, obgleich ihr ihn jetzt nicht seht. Und über ihn werdet ihr jubelnd mit unaussprechlicher und herrlicher Freude. Hier wird die lebendige Hoffnung der Gläubigen beschrieben, der Wiedergeborenen beschrieben. Sie sollen den Blick auf den richten, auf den Herrn und Heiland Jesus Christus. Und sie sollen auf das unveränderliche, ewige Erbe den Blick richten, den er ihnen versprochen hat, den er aufbewahrt im Himmel. Und sie sollen sich jubeln, freuen mit unaussprechlicher und herrlicher Freude. Das ist die Zusammenfassung. Damit du das für dich persönlich in Anspruch nehmen kannst, habe ich das mal personifiziert, dieses Wort Gottes. Das darf ich und das darfst du auch. Das sollst du sogar, das Wort persönlich nehmen, das hier an die Gemeinden in Kleinasien geschrieben wird. Und bitte die erste Folie, und wenn ich das für mich persönlich nehme, dann heißt es so, wie es auf der Folie steht, auf der ersten. Dann heißt es lebendige Hoffnung für Manfred. Ist die Folie da? Gelobt sei der Gott und Vater deines Herrn Jesus Christus, der dich aufgrund seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten, zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverwelklichen Erbe, das im Himmel aufbewahrt wird für dich, da du in der Kraft Gottes bewahrt wirst durch den Glauben zu dem Heil, das bereit ist, geoffenbart zu werden in der letzten Zeit. Und ab Vers 6, die nächste Folie bitte. Dann wirst du dich jubelnd freuen. Wenn du jetzt eine kurze Zeit, wenn es sein muss, traurig bist in mancherlei Anfechtung, in mancherlei Anfechtungen, damit die Bewährung deines Glaubens, der viel kostbarer ist als das vergängliche Gold, das durchs Feuer erprobt wird, Lob, Ehre und Herrlichkeit zur Folge habe bei der Offenbarung Jesu Christi. Ihn liebst du, obgleich du ihn nicht gesehen hast. An ihn glaubst du, obgleich du jetzt ihn nicht siehst. Und über ihn wirst du dich jubelnd freuen mit unaussprechlich herrlicher Freude. Das ist die lebendige Hoffnung, die ich habe. Und jetzt kannst du deinen Namen einsetzen. Und jetzt kannst du dieses Wort abschreiben und dort in deine Bibel legen, wo deine gerade deine tägliche Bibellese ist. Wer in einer Beziehung zum Herrn wachsen will, der muss sein Wort persönlich nehmen. Und zwar nicht nur im Kopf haben, sondern sich zu Herzen nehmen. Kommen wir zur zweiten Wahrheit. Die nächste Folie bitte. Die steht im zweiten Kapitel, Verse 1 bis 3. Übrigens an der Stelle will ich noch einfügen. Die Folien habe ich nur für diejenigen gemacht, die heute ihre Bibel vergessen haben. Und ich hoffe, dass das nicht dazu führt, dass noch weniger ihre Bibel mitbringen, sondern mehr motiviert werden, ja, dieses Wort Gottes in Papierform auch vor sich zu haben. Wir sind alle visuelle Typen. Es ist erwiesen, dass die Papierform eine nachhaltigere Wirkung hat als das Wort Gottes auf dem Handy zu lesen. Du kannst in der Papierform unterstreichen, du kannst markieren, du kannst Kurznotizen machen, du kannst, wie ich das manchmal auch mache, ein Datum hinschreiben, wann du besonders Gottes Stimme gehört hast mit diesem Wort, das du gelesen hast. Und man kann sogar kurze Notizzettel reinlegen, in der man bei einer Predigt ein paar Stichworte mitschreibt, die der Herr einem aufs Herz legt. Okay, jetzt lesen wir diese drei Verse. So legt nun ab alle Bosheit und alle Betrug und Heuchelei und Neid und alle Verleumdungen. In einer anderen Übersetzung heißt es üble Nachreden. Und seid als neugeborene Kindlein begierig nach der unverfälschten Milch des Wortes, damit ihr durch sie heranwachst, wenn ihr wirklich geschmeckt habt, dass der Herr freundlich ist. Da seht ihr, da habe ich einen Begriff unterstrichen. Der ist hier positiv gemeint. Nachher werden wir nochmal diesen Begriff unterstrichen vorfinden und dort, da wird vor ihm gewarnt. Begierig. Vers 2. Sollen wir sein wie neugeborene Kinder nach der lauteren Milch des Wortes Gottes? Eine Mutter, die gestillt hat und ein Vater, der dazugeguckt hat, wie das Kind gestillt wird, wird den Begriff begierig besser verstehen. Der wird verstehen, was hier gemeint ist im Wort Gottes. Wer hat es schon mal gesehen, wenn ein Kind als Neugeborenes an die Brust angelegt wird? Da ist ein Instinkt natürlich da, ja, nach Nahrung. Und ich weiß, warum der Schöpfer den Kindern erst mit so 6 Monaten Zähne gemacht hat. Und wir Gläubige, wir haben diesen geistlichen Instinkt auch. Nicht den natürlichen, aber den geistlichen Instinkt, weil wir den Heiligen Geist in uns haben. Und wenn dieses begierig nach dem Wort Gottes nicht mehr vorhanden ist. Weil du vielleicht schon in den 20er, in den 30ern, in den 40ern Jahren bist und satt geworden bist und aus der Konserve lebst, dann kann es sein, dass du den Heiligen Geist dämpfst, der dich in diese Wahrheit reinleiten will, der dir diese, und deshalb sagt Petrus das den Gläubigen in Kleinasien auch und uns heute, dass wir neu begierig werden zu diesem Wort hin, weil es ein Licht auf unserem Weg ist und eine Leuchte auf unserem Weg und ein Licht auf unserem Pfad. Und dann begnüg dich nicht nur mit dem Hören des Wortes, weil das ist nicht sehr nachhaltig. Sondern ihr kennt ja die Hand. Wir hören, das ist der kleine Finger. Wir lesen, das ist der Ringfinger, der Mittelfinger. Wir studieren das Wort Gottes. Der Zeigefinger, wir lernen das Wort Gottes auswendig. Und der Daumen, wir halten die Bibel fest und sinnen nach über das Wort Gottes. Wenn wir bis ins hohe Alter zu dem hinwachsen wollen, der unser Herr und unser Retter ist, und wenn wir uns freuen wollen über sein Wort, wie einer, der große Beute macht. Dazu muss ich noch zwei Dinge anfügen. Einmal aus dem Wort Gottes, der Vers 1. So legt nun ab alle Bosheit und allen Betrug und Heuchelei und Neid und alle üble Nachreden. Hier kommt dreimal das Wort alle vor. Das ist das Erbe meines und deines alten Lebens ohne Christus. Darin sind wir aufgewachsen. Und das verschwindet nicht einfach, wenn du wiedergeboren wirst, sondern das müssen wir ablegen, weil das den Heiligen Geist in uns dämpft. Und zweitens, genauso wichtig ist es, wenn ich aus der Erfahrung spreche und rate, du brauchst für dein Leben eine Struktur, eine Ordnung, so wie du auch für das Bibellesen eine Struktur, eine Ordnung brauchst. Du musst dir einen Bibelleseplan beschaffen. Du musst eine Tages- oder Nachtzeit festlegen, wann du dich über diese Beute freuen willst. Damit du das auch in den Tag oder die Nacht hineinnehmen kannst. Du musst jemand finden, mit dem du Fragen aus dieser deiner Bibellese austauschen, beantworten kannst. Dem du Rechenschaft gibst über deine Bibellese. Nicht für immer und ewig, sondern für diese Zeit, bis es dir zur Gewohnheit geworden ist. Und es dauert ungefähr einen Monat. Und ganz hilfreich ist es, in einen Hauskreis zu gehen, wo über das Wort Gottes das lebendige Schwert. Übrigens vom Männertag, der Wolfgang Bühne, der hat uns erklärt, warum das lebendige Schwert zweischneidig ist. Die eine Schneide ist dazu da, dass es die Versuchungen und das Böse abwehren kann, wenn wir es in uns haben. Und die andere Schneide ist dafür da, dass es uns korrigiert, dass es uns nahe geht, dass es scheidet, unsere Gedanken und unsere Sinne von denen, die in der Welt sind. Also ein Hauskreis, wo über das Leben des Herrn Jesus Christus ausgetauscht wird, was er uns im Wort gezeigt hat, ist sehr hilfreich, um weiter in dieses Wort einzutauchen. Und dann kommen wir zur dritten Wahrheit. Die nächste Folie bitte. Hindernisse überwinden habe ich dazu darüber geschrieben. Ich lese aus Kapitel 4 die Verse 1 bis 3a. Da nun Christus für uns im Fleisch gelitten hat, so wappnet auch ihr euch mit derselben Gesinnung. Denn wer im Fleisch gelitten hat, der hat mit der Sünde abgeschlossen. Das heißt, steht nicht mehr unter der Macht der Sünde, ist von der Macht der Sünde befreit. Um die noch verbleibende Zeit im Fleisch nicht mehr den Begierden der Menschen zu leben, sondern dem Willen Gottes. Denn es ist für uns genug, dass wir die vergangene Zeit des Lebens nach dem Willen der Heiden zugebracht haben, indem wir uns gehen ließen. Und dann werden ein paar Beispiele gebracht, wo jeder mehr oder weniger sich auch wiedererkennen kann, was sein altes Leben bestimmt hat und was in sein neues Leben mit hineinwirken will, weil das Fleisch sich nicht bekehrt. Und Paulus schreibt dann in Römer 6, 11 bis 13, das noch sehr verdeutlichend. Deswegen habe ich diese Stelle auch dazu genommen. Römer 6, Vers 11 bis 13. Also auch ihr haltet euch selbst dafür, dass ihr für die Sünde tot seid. Das heißt, von der Macht der Sünde befreit. Wir müssen nicht mehr sündigen. Aber für Gott lebt in Christus Jesus, unserem Herrn. So soll nun die Sünde nicht herrschen in eurem sterblichen Leib, damit ihr der Sünde nicht durch die Begierden des Leibes gehorcht. Gebt auch nicht eure Glieder der Sünde hin als Werkzeuge der Ungerechtigkeit, sondern gebt euch selbst Gott hin als solche, die lebendig geworden sind aus den Toten, und eure Glieder Gott als Werkzeuge der Gerechtigkeit. Beides Mal habe ich den Begriff Begierden unterstrichen. Und jetzt ist die Frage, wie gehen wir mit dem Fleisch, mit den Begierden in unserem Fleisch, wie gehen wir da um? Und dann sage ich, überwindet diese Begierden. David hat gesagt, mit meinem Gott kann ich über die Mauern springen. Kämpft nicht gegen die Sünde. Es ist zwecklos, die Sünde aus dem Weg schaffen zu wollen. Die wohnt im Fleisch. Das Fleisch ist nicht bekehrt. Aber wir können sie, wenn wir auf den Herrn Jesus schauen, wenn wir auf dein Wort schauen, wenn wir auf dieses Erbe schauen, das er uns bereithält, wenn wir auf die Freude schauen, die das Wort uns schenken möchte, können wir das Fleisch überwinden, die Begierden überwinden. Es ist Sisyphus-Arbeit. Kennt ihr den Sisyphus? Er versuchte, einen großen Stein auf den Berg hoch zu wälzen und dann ist der Stein immer wieder runtergerollt. Das ist sinnlos, gegen das Fleisch zu kämpfen. Es ist besser, das zu überwinden, weil dass das Wort uns auch sagt, dass wir Überwinder sein sollen. Und wenn wir dann auf Christus schauen, auf sein Wort, auf die ewige Freude, die er bereithält, auf dieses Erbe, das wir hier auch bei Petrus sehen, wenn wir auf diesen Zettel schauen, den wir in unserer Bibel haben und den uns vorhalten, dann überwindest du deine Begierde. Dann beschäftigst du dich automatisch mit etwas anderem als mit deiner Begierde. Und dann geh vorwärts und dann komme ich zur vierten Wahrheit aus diesem Brief. Der gebenden, tätigen Liebe, die eingeübt werden soll. Wisst ihr, und Petrus war da dabei. Der hat es leibhaftig erlebt, diese Fußwaschung des Herrn Jesus Christus. Der hat es erlebt, als er gesagt hat, ich gebe euch ein Vorbild, dass ihr auch so handelt. Nämlich dem anderen dient. Und jetzt greift er das auf, nachdem er auch das Gesetz Christi in Erinnerung hat. Und jetzt schreibt er hier, vor allem aber habt innige Liebe untereinander. Und innige Liebe kann man nur untereinander haben in einer Gemeinde, in einer lokalen Gemeinde, wo man sich ermutigen möchte zum Leben mit Christus. Das ist neben der Persönlichkeit das Miteinander in der Gemeinde, wo wir zu ihm hinwachsen. Nämlich Vers 10 heißt es, dann dient einander jeder mit der Gnadengabe, die er empfangen hat, als gute Haushalter der mannigfachen Gnade Gottes. Und dort heißt es, ein jeder. Da kann ich mich austoben als Verwalter, guter Verwalter der mannigfachen Gnade Gottes. Es kann ich daheim, wenn ich die Bibel lese, weniger gut. Das fängt dann an, wenn ich meiner Frau begegne morgens. Ein Bruder, der hat mir mal schon vor einigen Jahren gesagt, weißt du, stille Zeit machen für mich ist überhaupt kein Problem. Der war ein strukturierter Mensch, der hat seinen Bibelleseplan gehabt, der ist mit mir ins Gespräch gegangen, in die Jüngerschaft. Also stille Zeit ist für mich kein Problem, hat er gesagt. Heiligungsleben, wunderbar. Das Problem fängt an, wenn ich den Schlüssel morgens im Auto rumdrehe. Da sind meine Gedanken ganz woanders gelenkt. Und damals habe ich gesagt, lenk deine Gedanken auf nicht nur das Wort, was es sagt, sondern tue das, was das Wort sagt. Dienet einander. Und da gibt's ja so viele Möglichkeiten, dass das Wort uns gar keine konkreten Dinge jetzt aufzeigt, sondern nur mal diese allgemeine Wahrheit sagt, die wir füllen können mit Diensten. Ich fasse die ganze Predigt noch mal kurz zusammen. Also das Vermächtnis des Petrus hier ist es, auf die lebendige Hoffnung, die ich als Wiedergeborener habe, zu lenken. Und wenn du noch nicht wiedergeboren bist, dann rufe den Namen des Herrn an, der dich erretten will von all deiner Altlast deines Lebens, deiner Sünde, von deiner Sünde befreien und deine Sünden vergeben will. Und dann kannst du wie ein neugeborenes Kind starten, begierig zu sein nach diesem Wort. Und halte dir vor Augen, wie so ein Neugeborenes schüttelt, bis es endlich die Brust gefunden hat. Und dann geh vorwärts in tätiger Liebe, in gebender Liebe und tätigem Dienst. Also auf die lebendige Hoffnung schauen, das heißt lesen, lesen, lesen. Begierig nach dem Wort Gottes sein, es aufnehmen, im Herzen bewahren. Hindernisse überspringen und das Gesetz Christi einüben. Und jetzt komme ich zur letzten Empfehlung. Halbiere deine Smartphone-Zeit. Und verdopple deine Gebetszeit. Und das ist nicht nur eine Empfehlung an dich, sondern das ist auch eine Empfehlung an mir, zu mir. Ich möchte noch beten. Lieber Vater im Himmel, danke für den Heiligen Geist. Zeig mir, zeig uns, wie wir Täter deines Wortes sein können. Danke, Herr Jesus Christus, für das Vorbild, das du mir und uns gegeben hast. Wir wollen dir Frucht bringen und dir Ehre machen und dein Wort lieben lernen. Amen. Ich habe hinten ein paar Broschüren ausgelegt. Dort sind 7 Gründe fürs tägliche Bibellesen notiert. Und ich habe auch Probeexemplare von unserem täglichen Brot ausgelegt, ein paar, wo man sich einen Bibelleseplan, der auch mit einer Kurzandacht verbunden ist, bestellen kann.